Heute geht's ums Wetter. Ich weiß nicht, ob ihr solche Wetterfrösche seid, die sich immer um das Wetter kümmern. Ich weiß das vom Heinrich Dicker, der ist immer da und schaut auf das Wetter, auf die Wetternachrichten und informiert sich immer sehr gut. Aber ich habe das in Vorbereitung zu dieser Predigt auch mal getan. Und da habe ich gelesen, dass es im September, also im vergangenen Monat, in Deutschland durchschnittlich 40 Liter pro Quadratmeter geregnet hat. Wenn ihr 4 Wassereimer nehmt und schüttet die aus auf einen Quadratmeter, dann hat das so viel ungefähr in Deutschland durchschnittlich geregnet. Das Wasser würde also 4 Zentimeter hoch stehen, so habe ich das zumindest ausgerechnet. Ihr könnt es ja mal nachrechnen, ob das auch stimmt. Der Juni war mit 11,5 Zentimeter, wow, so viel ungefähr, der regenreichste Monat in diesem Jahr. Und seit ungefähr 150 Jahren gibt es Wetteraufzeichnungen und der höchste gemessene Wert innerhalb von 24 Stunden an einem Tag waren 31 Zentimeter, also hier vom Tisch aus gesehen, vielleicht zu hoch, im Jahr 2002 im Erzgebirge. Der höchste gemessene Wert von weltweit war innerhalb von 24 Stunden, jetzt haltet euch fest, 187 Zentimeter. Das ist ungefähr so viel, dass gerade meine letzten Haare noch oben rausgucken würden. Und zwar war das im Jahr 1952 auf der Insel, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, La Réunion, also irgend so eine französische Insel. Stellt euch mal vor, an einem Tag so viel Wasser, dass ich nicht mehr rausgucken könnte. Das ist gewaltig. Aber das, was wir heute hören über Niederfälle und Wassermassen, das stellt alles andere in den Schatten. Ihr könnt euch sicherlich schon denken, worum es heute geht. Es geht heute um die Sintflut. Wir sind ja bei der Betrachtung des ersten Buches Mose mittlerweile am 7. Kapitel angekommen und ich habe heute die Aufgabe, mit euch das gesamte 7. Kapitel anzuschauen. Manchmal haben wir nur einen Vers und manchmal ein ganzes Kapitel und heute ist es wirklich sehr viel. Wir hatten ja in den letzten Wochen, gerade auch das oder Wochen und Monaten, das 6. Kapitel betrachtet und dabei war ja schon einiges Wichtige auch mitgeteilt worden, zum Beispiel der Grund für die Sintflut. Oder wir haben auch gehört, dass Noah Gnade fand bei Gott und dass Gott ihn retten wollte. Und wir hatten auch vom Bau und Auftrag der Arche gehört. Heute, wie gesagt, im 7. Kapitel geht es um die Sintflut. Und ich werde das heute so machen, dass ich das Kapitel lese und zwischendurch einige Kommentare gebe und dann im zweiten Teil einige Dinge weitergeben möchte, die mir aus diesem Kapitel wichtig geworden sind. Ich möchte aber noch mal mit uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Es ist eine wirklich kostbare Gabe und wir wollen das wirklich sehr ernst nehmen, was in deinem Wort steht. Wir danken dir, dass du dich durch dein Wort offenbart hast, dass wir dich und deine Wege darin erkennen können. Wir beten auch, Herr, dass so ein alter Bericht wie den wir heute anschauen, wirklich bedeutungsvoll für uns wird. Dass wir ihn nicht einfach abtun, sondern dass jeder Einzelne von uns dadurch angesprochen wird, ja, und auch zu dir gezogen wird dadurch. Wir beten um Gnade, Herr, zum Reden, zum Hören, zum Anwenden. Wir danken dir, Herr, für dein Wort. Amen. Ja, schlagen wir auf. 1. Mose Kapitel 7 und wie gesagt, ich lese immer einen oder mehrere Verse und werde dazwischen dann etwas dazu sagen und später dann einige Anwendungsbeispiele oder Möglichkeiten mit euch betrachten. Vers 1. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden, unter diesem Geschlecht. Der heutige Abschnitt beginnt mit einem Befehl Gottes. Nachdem Noah in dem letzten Abschnitt den Befehl bekommen hatte, die Arche zu bauen, so erhält er nun den Befehl, in die Arche zu gehen. Noah soll in die Arche gehen und sein Haus, das ist seine Frau, seine drei Kinder, also seine drei Söhne und seine Schwiegertöchter, die soll er mitnehmen. Zweitens erfahren wir den Grund für die Rettung Noahs. Denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Zur damaligen Zeit lebte bereits eine sehr große Anzahl von Menschen auf der Erde. Wir wissen nicht, wie viele es waren, aber schätzungsweise waren es schon Millionen von Menschen. Zur damaligen Zeit lebten, wie gesagt, viele Menschen, aber nur 8 Menschen wurden in die Arche gerufen. Die Frage ist, was qualifizierte Noah, verschont zu werden? Was war der Grund, warum Gott ausgerechnet diesen Noah rief? Wir erfahren es hier, Noah wurde als gerecht erfunden. Und gerecht, das bedeutet aber nicht sündlos. Wir hatten das in der letzten Woche auch schon mal betrachtet. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Exkurs wagen, und zwar zu Abraham. Über Abraham wird 3-mal Folgendes in der Schrift gesagt. Und das steht in 1. Mose 15, Vers 6, Römer 4, Vers 3 und Jakobus 2, 23. Und dort steht, Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Der Grund, warum Abraham vor Gott gerecht war, war nicht, dass er sündlos war. Wenn wir das Leben Abrahams anschauen, dann sehen wir, der hat einige Böcke geschossen in seinem Leben. Aber er war gerecht vor Gott. Warum? Weil er an ihn glaubte. Und Gleiches wird auch von Noah gesagt. Noah glaubte Gott und das war der Grund für seine Gerechtigkeit. Wir können das nachlesen in Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung empfangen hatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottesfurcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und er wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Also auch hier sehen wir, dass obwohl Noah mit Sicherheit kein sündloser Mensch war, er jedoch gerecht erfunden wurde von Gott aufgrund seines Glaubens. Ich werde das später noch einmal ausführen in diesem zweiten Teil, wenn wir auf die Gerechtigkeit nochmal eingehen. Vers 2. Nimm von allem reinen Vieh je 7 und 7 mit dir, das Menschen und sein Weibchen, von dem unreinen Vieh aber je 1 Paar. Das Menschen und sein Weibchen, auch von den Vögeln des Himmels je 7 und 7, Männchen und Weibchen, um auf dem ganzen Erdboden Nachkommen am Leben zu erhalten. Als zweites bekommt Noah den Auftrag, auch Tiere einzusammeln und mitzunehmen. Und Gott begründet auch die Mitnahme der Tiere. Die Tiere wurden nicht verschont, weil sie gerecht gewesen wären, sondern weil Gott ihr Leben erhalten wollte oder das Tierleben erhalten wollte. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass auch hier an dieser Stelle schon von unreinen und reinen Tieren die Rede ist. Damals wurden aber noch gar keine Tiere gegessen, wie ihr sicherlich wisst. Alle Menschen damals waren noch Vegetarier. Aber warum wurde da von reinen und unreinen Tieren gesprochen? Der Grund kann nur darin liegen, dass es um den Opferdienst ging, dass manche Tiere für den Opferdienst qualifiziert waren und andere Tiere dafür aber nicht. Das war der Grund, warum es da schon reine und unreine Tiere gab. Und von den reinen Tieren mussten mehr mitgenommen werden, also jeweils 7 Paare und von den unreinen jeweils nur 1 Paar. Vers 4. Denn es sind nur noch 7 Tage, dann will ich es regnen lassen auf der Erde, 40 Tage und 40 Nächte lang. Und ich will alles Bestehende, das ich gemacht habe, vom Erdboden vertilgen. In Vers 4 folgt eine zweifache Begründung über die Notwendigkeit, dass sowohl Noah und die Tiere in die Arche gehen. Erstens wird die Sintflut in 7 Tagen beginnen, mit einem 40-tägigen Tag und Nacht dauernden Regen, und zweitens will Gott mit dieser Sintflut alles Lebende Mensch, Land und Lufttier von der Erde vernichten. Der Hintergrund für dieses Gericht wurde bereits in Kapitel 6 mit der ausgereiften Bosheit der Menschen genannt. Jetzt kommt Vers 5, der so viel, so schlicht ist und doch so viel beinhaltet. Und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Und hier wird der Gehorsam Noahs wirklich deutlich. Warum ging Noah in die Arche? Warum tat er, was Gott ihm sagte? Der Grund war, weil er Gott glaubte, weil er das glaubte, was Gott ihm gesagt hat. Noah glaubte Gottes Ankündigung von der Flut. Er glaubte ihm, als er den Auftrag zum Bau der Arche bekam. Und viele Jahre später glaubte er Gott immer noch, als der Aufruf war, jetzt ist es Zeit, in die Arche zu gehen. Noahs Glaube zeigte sich in seinem Handeln, in seinem Gehorsam gegenüber Gottes Befehlen. Vers 6. Noah war 600 Jahre alt, als die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Schaut, die Flut ist ein historisches Ereignis. Sie hat stattgefunden im 601. Lebensjahr von Noah. Es ist keine Fantasiegeschichte, es ist kein Mythos, es ist Realität. Ihr kennt sicherlich diese Bücher, die manchmal zu Geburtstagen verschenkt werden, wo dann Berichte aufgezeichnet werden oder Begebenheiten von dem Geburtsjahr des jeweiligen. Wenn ihr mir so ein Buch schenken würdet, dann würde da zum Beispiel ein Bericht sein vom Postraub in England oder von der Ermordung John F. Kennedys. Und wenn ihr jetzt wisst, wann diese Dinge geschahen, dann wisst ihr, wann ich geboren wurde, 1963. Wenn es ein Buch geben würde über das 601. Lebensjahr Noahs, welche Ereignisse da geschahen, da würde nur ein Ereignis drinstehen. Und das wäre die Sintflut. Nee, es würde zwei Sachen drinstehen. Und die Rettung Noahs. Diese Dinge. Das ist das geschichtliche Ereignis, das im 601. Lebensjahr Noahs stattfand. Es ist geschichtliche Realität. Vers 7. Da ging Noah samt seinen Söhnen, seiner Frau und den Kindern seiner Frau und den Frauen seiner Söhne in die Arche vor dem Wasser der Sintflut, von dem reinen Vieh und von dem Vieh, das nicht rein war, von den Vögeln und von allem, was auf Erdboden kriecht, gingen Menschen und Weibchen paarweise zu Noah in die Arche, wie Gott es dem Noah geboten hatte. Und erneut wird hier berichtet, dass Noah alles so tat, wie Gott es gebot. Für mich ist es ein Rätsel, wie Noah es schaffte, dass die Tiere paarweise ankamen und in die Arche gegangen sind. Ich habe da so ein Bild aus einem Kinderbuch oder aus einer Kinderbibel vor mir, wie die so praktisch Hand in Hand da anstehen und gehen so brav in die Arche hinein. Ich weiß nicht, wer von euch Tiere zu Hause hat. Wir hatten mal Esel zu Hause. Und von dem Esel hätte ich mir das nicht vorstellen können, dass der so brav in die Arche gegangen wäre. Der hat nie gemacht, was man ihm gesagt hat. Aber die Tiere damals, durch Gottes Gnade, durch Gottes Führung, kam es, dass sie auch in die Arche gegangen sind. Vers 10. Und es geschah nach den 7 Tagen, dass die Wasser der Sintflut auf die Erde kamen. Nicht nur Noah war gehorsam, nicht nur die Tiere waren gehorsam, auch der Regen. Es begann nicht zufällig zu regnen. Es regnete, weil Gott den Regen angekündigt und gesandt hatte. Gott ist der Herr über Regen, Wind und Wetter. Ja, das hat der Rainer bezeugt. Bei der Apfelernte, dann fing es erst an zu regnen, als die Äpfel eingesammelt waren. Gott hat das Wetter im Griff. Die Flut war also keine Laune der Natur, sondern es war ein Gericht Gottes über die damals gottlose Menschheit. Vers 11. Im 601. Lebensjahr Noahs, am 17. Tag des 2. Monats, an diesem Tag brachen die Quellen der großen Tiefe auf und die Fenster des Himmels öffneten sich Und es regnete auf der Erde 40 Tage und 40 Nächte lang. In diesen Versen erfahren wir nähere Details über den genauen Zeitpunkt, also den Tag des Beginns der Sintflut. Wir erfahren auch etwas über die Herkunft des Wassers. Und das ist auch, denke ich, wichtig zu hören. Das Wasser kam nicht nur von oben, sondern es kam auch von unten. Wenn wir heute Berichte von Fluten sehen, dann bekommen wir vielleicht ein kleines Gefühl für das, was hier geschah. Und wir alle haben das wahrscheinlich noch in Erinnerung, so die Unwetter der letzten Monate hier in Deutschland und auch in anderen Gebieten. Wie schnell kommt es zu einer Überflutung, wenn die Wassermassen runterkommen? Und dann kommen die aus der Kanalisation und ruckzuck ist alles unter Wasser. Mein Neffe in der Schweiz erlebte das hautnah mit und er überlebte so ein Unglück, als nach einem Regen ein ganz kleiner Bach wirklich anschwoll und Wassermassen hatte und nicht nur Wasser, sondern Geröll und Erde mit sich schleppte und das Ganze lief im Nu in ihre Tiefgarage hinein. Und sie können wirklich von Glück reden, dass die Frau nicht noch vorher in die Garage gegangen ist. Es war alles Schrott, wirklich alles kaputt. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, wenn man sowas nicht erlebt hat. Natürlich gab es bei Noah keine Kanalisation, wie wir sie heute kennen, aber der Bericht macht uns deutlich, dass damals geologische Vorgänge stattfanden, die Wasser aus der Tiefe in einem unvorstellbaren Maß freisetzten. Wörtlich ist hier in diesem Text vom Aufbrechen des großen Abgrunds die Rede. Also das ist kein Vergleich zu den Regenfällen, die wir heute erleben, sondern es kamen wirklich große Wassermassen und wenn es 40 Tage und 40 Nächte, ich will mal sagen, wie aus Eimern regnet, dann ist es nur der eine Teil. Aber dass die Wasser auch noch aus der Tiefe hervorkamen, das macht dann das Maß dieser Flut deutlich. Vers 13. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sem, Ham und Japhet, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Wie gut, dass sie pünktlich waren, dass sie nicht gewartet haben, sondern dass sie sich aufgemacht haben und rechtzeitig dann auch in der Arche waren. Wir lesen das, ne? Wir lesen das und denken uns oft nichts dabei. Aber wie knapp mag das gewesen sein? Das ist doch richtig spannend, was hier auch berichtet wird. Sie haben es wirklich gerade noch so geschafft. Vers 14. Sie und alle Wildtiere nach ihrer Art und alles Vieh nach seiner Art und alles Gewürm, das auf der Erde kriecht, nach seiner Art, auch alle Vögel nach ihrer Art, jeder gefiederte Vogel. Und sie gingen zu Noah in die Arche, je zwei und zwei von jedem Fleisch, das den Lebensodem in sich hatte. Gottes Rettungsaktion sah vor, dass jede Art von Säugetieren, Kriechtieren und Vögeln gerettet wurde. Vers 16. Die aber hineingingen, Menschen und Weibchen von allem Fleisch kamen herbei, wie Gott ihm geboten hatte. Also noch einmal hier der Gehorsam betont, der Gehorsam Noahs, der Gehorsam der Tiere, der Gehorsam des Wetters. Alles, alle gehorchten Gott. Und dann heißt es, und der Herr schloss hinter ihnen zu. Es war Gott, der die Arche verschlossen hatte. Es war Gott, der nachdem alle drin waren, sie versiegelt hatte und geschützt hatte. Und das war der Zeitpunkt, wo niemand mehr hinein konnte, aber wo auch keiner mehr herauskam. Also das war auch eine Sicherheit für Noah und für die Tiere, die dort waren. Vers 17. Und die Sintflut war 40 Tage auf der Erde und die Wasser schwollen an und hoben die Arche hoch, sodass sie über der Erde schwebte. Und die Wasser wurden so gewaltig und nahmen so sehr zu auf der Erde, dass die Arche auf den Wassern dahinfuhr. Ja, die Wasser nahmen so sehr Überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckt wurden. Die Wasser stiegen noch 15 Ellen höher, nachdem die Berge schon bedeckt waren. Diese Verse berichten oder beschreiben den Umfang der Flut. Sie beschreiben eine fortlaufende Steigerung oder Steigung der Wassermassen bis zur Bedeckung der ganzen Erde, bis über alle Berge hinaus. Es gibt verschiedene Leute, die haben dann die Wassermasse berechnet, die haben den Druck berechnet und alles Mögliche und sagen, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich denke, was hier deutlich wird, ist einmal der Grund, was geschah da. Es wurde alles bedeckt und alles Leben der Erde wurde ausgelöscht. Das ist deutlich, dass es dieser Text sagt. Da gibt es nichts zu diskutieren. Das ist wirklich damals geschehen. Es waren nicht irgendwo Menschen auf anderen Erdteilen, wenn es sie damals gegeben haben sollte. Das ganze Leben, außer dem, was in der Arche war und außer den Fischen, die im Wasser klarkamen, wurde alles vernichtet. Das sagt dieser Text ganz deutlich. Und das zeigt Gottes Gericht. Und wir müssen die Schrift auch in dieser Hinsicht ernst nehmen, auch wenn wir das nicht alles nachvollziehen können. Aber es steht geschrieben. Vers 21, da ging alles Fleisch zugrunde, das sich regte auf der Erde. Vögel, Vieh und wilde Tiere und alles, was wimmelte auf der Erde, samt allen Menschen. Und es starb alles, was Lebensodem hatte auf dem trockenen Land. Er vertilgte alles Bestehende auf dem Erdboden, vom Menschen bis zum Vieh, bis zum Gewürm und zu den Vögeln des Himmels. Und alles wurde von der Erde vertilgt. Diese Verse beschreiben die Folge der Flut. Die Folge der Flut erfüllte das, wozu Gott sie geschickt hatte. Es war ein globales, es war das erste globale Gericht Gottes. Beachten wir den Anfang von Vers 23. Da heißt es, er Gott. Gott vertilgte alles. Nicht das Wasser brachte das Verderben, es war nur der Mittler. Gott war es, der dieses veranlasste. Es war keine Katastrophe, weil irgendwelche Kräfte aus dem Gleichgewicht kamen, sondern es war ein Gericht Gottes, von Gott verordnet. Nur Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Diese Aussage beschreibt die Grenze der Flut. Alle Menschen starben? Alle Menschen? Nein. Alle außer Noah. Alle außer Noahs Familie. Alle außer 8 Menschen. Alle Tiere starben? Nein. Alle außer die, die Gott in die Arche geschickt hatte. Vers 24. Und die Wasser blieben hoch über der Erde 150 Tage lang. Diese Verse beschreiben die Dauer der Flut. Nach dem 40-tägigen Hervorbrechen der Flut bedeckt das Wasser 150 Tage, also 5 Monate lang, die Erde. Und damit haben wir diesen Text angeschaut. Aber ist uns wirklich bewusst, was in diesem Kapitel steht? Ist uns wirklich bewusst, das Ausmaß, was hier weitergegeben wird? Eine globale Flut, ein globales Gericht Gottes über alle Menschen? Ich möchte euch einige Dinge weitergeben, die mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden sind. Und ich denke, die sind nicht nur für mich wichtig, die sind für uns alle wichtig. Das Erste, was mir wichtig geworden ist in diesem Text, ist die Tatsache, dass Gott sehr zu fürchten ist. Gott ist zu fürchten. Gott war es, der die Flut anordnete. Es war weder Zufall noch irgendwie die Natur, sondern Gott, der Schöpfer, sandte die Flut. Die Flut war ein Gericht Gottes über die damalige gottlose Welt. Und wenn ich heute nur einen Punkt hervorheben dürfte, dann wäre es dieser. Gott ist zu fürchten. Die Menschen müssen Gott fürchten. Ich glaube, was wichtig ist bei der ganzen Betrachtung der Heiligen Schrift, dass wir Gott so erkennen, wie er wirklich ist. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht oder erging, Als ich Kind war, habe ich immer nur von dem lieben Gott gehört. Und dieses Verständnis von einem lieben Gott, das haben viele Menschen immer noch um uns herum. Gott ist ein lieber Gott. Er hat brav zu sein. Er hat das zu tun, was ich für richtig halte. Er muss gut zu mir sein. Er muss mir Gutes tun. Dafür ist Gott doch da. Aber das ist nicht das Bild, was wir in der Heiligen Schrift von Gott bekommen. Da wird Gott vor allen Dingen bei all seiner Liebe, die unumstritten ist, als der heilige Gott verkündigt. Gott ist ein dreimal heiliger Gott, vor dem die reinsten Engel niederfallen und vor dem wir Menschen uns wirklich fürchten müssen aufgrund seiner Heiligkeit und umso mehr wir Menschen, die wir Sünder sind. Denn die Schrift macht deutlich, dass Gott Sünde hasst und dass Gott zornig ist über den Sünder. Da gibt es keine, wenn wir die Schrift lesen, dann finden wir das in der Heiligen Schrift. Und deswegen brauchen wir Menschen wieder Furcht vor Gott. Und wir sagen, ja, das ist Ehrfurcht. Ich möchte sogar noch weitergehen. Der Sünder braucht oder muss regelrecht Angst vor Gott haben, weil das Gericht Gottes damals wie heute vor der Tür steht. Wenn es eine Parallele gibt zwischen der Sintflut und einem anderen Ereignis, dann ist das die Wiederkunft Jesu. Und die Wiederkunft Jesu wird auch ein globales Gericht über die gottlose Welt sein. Gott wird auch bei der Wiederkunft Menschen retten, die Gläubigen retten. Aber für die Ungläubigen wird es ein schlimmes Gericht sein. Er wird wiederkommen, die unbußfertige Menschheit zu richten. Wir lesen, ihr habt es gehört, in den Hauskreisen betrachten wir die Offenbarung. Und in der Offenbarung ist das das große Thema, die Wiederkunft Jesu. Und es ist erschreckend, welche Gerichte da angekündigt werden über die Welt. Es ist meines Erachtens schlimmer als das, was wir hier in der Sintflut sehen. Wobei, was soll noch schlimmer kommen, als dass alle Menschen vernichtet werden? Schon im 6. Kapitel zum Beispiel, Vers 17, da heißt es, oder Vers 16, da rufen die Menschen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist bekommen. Und wer kann bestehen? Und eins muss uns deutlich sein, die Gerichte Gottes sind gerecht. Das wird auch immer wieder in der Offenbarung betont, dass Gott ein gerechter Gott ist. Er handelt gerecht. Erinnert euch bitte an die Predigt letzte Woche, wo auch Manuel darüber gesprochen hat, von der Gerechtigkeit Gottes. Seine Gerichte sind gerecht. Er macht nichts falsch, wenn er die Menschen richtet. Offenbarung 16, Vers 5. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen, gerecht bist du, o Herr, der du bist und der du warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Auch das Gericht der Sintflut war ein gerechtes Gericht. Und das kommende Gericht, wenn Jesus wiederkommt, wird auch gerecht sein. Und das muss uns wirklich bewusst werden, dass Gott ein heiliger Gott ist, der sehr zu fürchten ist, ein gerechter Gott. Gott ist zu fürchten. Und das Zweite, was mir in diesem Text aufgefallen ist, ist praktisch im Gegensatz dazu. Mir ist nämlich aufgefallen, etwas über die Gleichgültigkeit der Menschen, die damals lebten. Ich denke nicht, dass ich das in den Text hineininterpretiere, aber es wurden gerade nur mal 8 Menschen gerettet. Was ist mit dem Rest? Was ist mit den vielen Tausenden, Millionen Menschen? Warum wurde von denen keiner gerettet? Es ist wahr, es gibt immer 2 Seiten der Errettung. Die eine Seite ist die Seite Gottes. Und wenn Gott niemand retten will, dann wird auch niemand gerettet. Aber die andere Seite ist die Seite der Menschen. Und die möchte ich hier mit euch betrachten. Die Tragödie besteht doch darin, dass die Menschen nicht vorbereitet waren. Sie beschäftigten sich mit allen möglichen Dingen. Damals, und das ist auch heute so, mit Heiraten, mit Arbeiten, mit Häuserbauen, mit Essen, mit Fußball, mit Politik, mit Aktienkursen und allem Möglichen. Aber keiner hat den Blick für das bevorstehende Gericht Gottes. Sie haben keinen Blick für die Heiligkeit Gottes und deswegen sehen sie auch nicht die Notwendigkeit, sich auf das Gericht vorzubereiten, sich vor Gott zu beugen, ihre Sünde loszuwerden. Keine Notwendigkeit der Buße und Umkehr. Wenn wir die Evangelien lesen, dann sagt Jesus, so wie es damals war, so wird es auch bei der Wiederkunft sein. Lukas Kapitel 17, Abvers 26. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und vernichtete alle. Und ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, tranken, kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein an dem Tag, da der Sohn des Menschen offenbart wird. Da spricht Jesus von seiner Wiederkunft. In den vergangenen Monaten wurde an dieser Stelle wiederholt von John Bunyans Pilgerreise erzählt. Und auch ich liebe dieses Buch. Es ist wirklich mein absolutes Lieblingsbuch und ich lese das immer wieder gern. Und ich möchte euch kurz erzählen, wie dieses Buch anfing, falls ihr das nicht mehr in Erinnerung habt. Das Buch beginnt damit, dass ein Mann namens Christ aufwacht, dass er erweckt wird, dass er feststellt, dass er in der Stadt Verderben lebt und dass diese Stadt vernichtet werden soll. Das ist der Punkt, der Anfang dieses Buches. Da wird ein Mensch bewusst, da wo ich lebe, in der Stadt Verderben. Ich muss hier raus, ich muss hier weg, ich muss meine Seele retten. Ich weiß nicht, ob du diese Sorge kennst um deine Seele. Kennst du diese innere Not zu erkennen, Gott ist heilig und ich kann vor ihm nicht bestehen? Kennst du das, wenn du nachts aufwachst und denkst, wo soll ich nur hin mit meiner Sünde? Ich stehe unter dem Gericht Gottes, ich muss gerettet werden, ich muss weg hier. Kennst du diese Angst, mit Sünde vor den heiligen Gott treten zu müssen? Es ist, denke ich, so wichtig, dass wir das erkennen. Vor 2 Wochen sprach Mike über den Zustand des Herzens. Und was ich da noch in Erinnerung habe, es ist alle Zeit nur böse. Das ist der Zustand unseres Herzens. Das müssen wir uns bewusst machen. Wir sind keine guten, gerechten Menschen, die vor dem Gericht Gottes bestehen können. Das Herz belügt uns so sehr. Ich habe doch auch viel Gutes getan. Ich habe doch auch meinen Glauben. Soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden? Nein. Wir brauchen dieses erschütterte Herz. Das brauchen die Menschen auch, wieder zu erkennen. Es gibt diesen heiligen Gott. Dass diese Gleichgültigkeit aufhört und wir wirklich in unserem Innern erschüttert werden vor den Dingen, die da kommen, beziehungsweise vor dem Tag, wo wir vor dem Gericht Gottes stehen werden. Das führt mich zum dritten Punkt nach der Frage der Gerechtigkeit. Wir hatten das vorhin schon mal kurz angesprochen und ich möchte noch mal die Frage stellen, warum wurde Noah gerettet? Was war der Grund, warum Gott ausgerechnet diesen Noah erwählt hatte? Dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Wir sehen hier die Notwendigkeit der Gerechtigkeit vor Gott. Die Gerechten werden gerettet. Aber weißt du, was mein Problem ist? Mein Problem ist eben, ich bin ja gar nicht gerecht. Das ist mein Problem. Wenn Gott die Gerechten rettet, Wie kann er dann einen Menschen wie mich, einen Sünder, retten? Wenn wir etwas über Gerechtigkeit wissen wollen, dann müssen wir den Römerbrief studieren. In keinem anderen Buch der Bibel kommt das Wort Gerechtigkeit, soweit ich das entdeckt habe, so oft vor wie im Römerbrief. Und wenn wir gerecht sein wollen, um das positiv auszudrücken, dann bedeutet das, dass wir unser ganzes Leben lang so leben müssen, wie Gott es uns in seinem Wort gesagt hat. Dass wir kein einziges Gebot übertreten dürfen. Und jeder von uns, der das von sich sagen kann, oder noch besser, jeder von uns, über den Gott das sagen kann, du hast niemals ein Gebot übertreten. Du hast niemals gesündigt. Dann bist du gerecht und dann wirst du gerettet. Dann hast du Anrecht, in die Arche zu kommen. Wisst ihr, was mein Problem ist? Mein Problem ist doch, dass Gott es nicht zu mir sagen kann. Und ich behaupte, Gott kann es zu keinem von uns sagen, denn es steht geschrieben, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und auch Noah hat nicht alle Gebote Gottes gehalten und auch Abraham nicht und auch sonst niemand, außer der Herr Jesus Christus, der hat es getan. Aber von uns ist doch keiner gerecht. Wie soll ein Mensch wie du und ich denn Gerechtigkeit bekommen, wenn in unserem Herzen doch nur Böses ist? Und selbst wenn ich mir heute vornehme, nicht mehr zu sündigen, ich würde es erstens mal nicht schaffen. Und dann wäre immer noch die Frage, was ist mit meiner ganzen Schuld, die ich in der Vergangenheit auf mich geladen habe? Da hängt doch das Gericht förmlich über mir und ich kann mich nicht dem entziehen. Wie soll ich denn diesem heiligen Gott begegnen können? Und an dieser Stelle kommt das Evangelium. An dieser Stelle kommt die gute Botschaft von Gott, die wir immer wieder in der Heiligen Schrift lesen und hören, damals wie heute. Ich habe einen Vers aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 1, Vers 18, da heißt es: Komm doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, so sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Wenn die Sünden so rot sind, so blutrot wie manche Blumen, dann sollen sie weiß werden wie diese schönen Blumen hier. Aber wie kann das geschehen? Wie kann ich meine Schuld loswerden? Und die Antwort der Schrift ist, durch den Glauben. Durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Wie wurde Noah gerettet? Durch Glauben. Wie wurde Abraham gerettet? Durch Glauben. Wie werden wir gerettet? Durch Glauben an den Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben daran, dass er stellvertretend am Kreuz für meine Schuld und für meine Sünde gestorben ist. An die Tatsache, dass er am Kreuz meine Sünde auf sich genommen hat und mir im Gegenzug seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit zuspricht. Da hat praktisch ein Austausch stattgefunden. Er hat meine Sünde auf sich genommen und ich habe seine Gerechtigkeit bekommen. Ich habe keine Gerechtigkeit in mir selbst. Ich habe nichts zu bringen, womit ich vor Gott glänzen könnte. Ich bin vollkommen und ganz auf seine Gnade und Gerechtigkeit in Jesus angewiesen. Und das bezeugt Paulus im Römerbrief, Kapitel 3. Ich lese ab Vers 21. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. Ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünden ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren. Als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertiger, der aus dem Glauben an Jesus ist. Gerechtigkeit vor Gott haben wir nicht aufgrund unserer eigenen Gerechtigkeit, sondern aufgrund Jesu Gerechtigkeit. Und wer das verstanden hat, der kann einstimmen in das Lied von Zinzendorf. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werd eingehen. Gerechtigkeit ist so wichtig, aber wir kriegen sie nur von dem Herrn Jesus Christus. Ein viertes, was mir wichtig geworden ist, ist die Tatsache, dass die Arche Rettung gab. Noah musste in die Arche gehen, um Rettung zu haben. Noah musste in die Arche gehen, um durch dieses Gericht hindurchzukommen. Er musste in der Arche sein. Und die Frage ist, gibt es auch für uns heute so einen Bergungsort? Gibt es so einen sicheren Ort, um vor dem Gericht Gottes sicher zu sein? Es gibt einen Begriff in der Bibel, der heißt in Christus. Wenn du sicher sein willst vor dem Gericht Gottes, dann musst du in Christus sein. Dann muss ich in Christus sein. Und jetzt ist es natürlich schwer für uns zu sagen, wie kann ich denn in Christus hineingehen, um da sicher zu sein? Deswegen nehmen wir die Arche als Bild. So wie Noah Gott glaubte und in die Arche hineinging und dort sicher war, so sollen wir zu Christus kommen und dürfen dort sicher sein. Und nun hört mal auf zwei Bibelworte, die von in Christus sprechen. Das erste ist mein Lieblingsvers im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 7. In Christus. In ihm, und da ist der Herr Jesus Christus gemeint, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm, in Christus, ist diese Sicherheit. In ihm ist die Vergebung. Wenn wir in ihm sind, dann haben wir diese Vergebung. In ihm. Wir müssen in Christus sein. Und ein zweites, Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis mehr. Das ist doch toll, oder? Da gibt es einen Rettungsort für uns. Wir brauchen heute keine Arche mehr zu bauen. In dem Dorf, wo meine Frau herkommt, da war mal ein Mann, der hat eine Arche gebaut, in den Garten gestellt. Das brauchen wir heute nicht mehr, weil unsere Arche, unser Rettungsschiff ist der Herr Jesus Christus. Und habt ihr das wirklich gehört? So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr. Es ist Rettung da. Und dann öffnet Paulus das Bild und beschreibt alle möglichen Dinge, die passieren können. Und er sagt, ihr Lieben, in Christus haben wir das Heil. In Christus sind wir sicher. Und deswegen ist die Frage, bist du zu Christus gekommen mit deiner Sünde, mit deiner Not? Es geht nur darum, ob jemand kirchenzugehörig ist, ob er als Kind getauft wurde. Es geht um die Frage, ob ich als Sünder zu Christus gekommen bin und an ihn glaube, ihm vertraue, dass er meine Schuld am Kreuz getragen hat, für meine Sünde gestorben ist. Und das Schöne ist doch, der Herr Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jeder darf kommen. Und manchmal haben wir so den Eindruck, ja, die Christen, das sind so besonders gute und fromme Leute. Da kann ich mich gar nicht hingetrauen. Vielleicht habt ihr das gedacht, als ihr mich heute gesehen habt. Vielleicht ist jemand heute das erste Mal hier und er denkt, ach, dieser junge, gut aussehende Mann, das ist bestimmt ein ganz toller Mensch und guter Christ. Bei den ersten zwei Sachen habt ihr wahrscheinlich noch recht. Ja, ich kann auch darüber lachen. Aber ich bin mit Sicherheit kein guter Mensch. Ich bin mit Sicherheit kein gerechter Mensch. Und ich musste irgendwann in meinem Leben einsehen, ich bin ein verdorbener Sünder, der überhaupt nicht vor Gott bestehen kann. Und dann bin ich zu Jesus gekrochen und habe ihm um Vergebung meiner Sünde angefleht, gebeten, dass er doch auch mir vergibt. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin. Im Gegenteil. Die Gemeinde Jesu besteht nicht aus tollen Leuten, sondern aus Menschen, die im Grunde ihren erbärmlichen Zustand vor Gott eingesehen haben und gemerkt haben, ich brauche Vergebung. Das ist Christentum. Lass mich noch einen letzten Punkt erwähnen. Es gibt einen Zeitpunkt, wenn Gott die Tür schließt. Wir haben das hier bei Noah gesehen, dass Gott es war, der die Tür verschlossen hat. Und dann war es zu spät. Vor einigen Wochen sollte ich meinen Chef zum Flughafen bringen und wir hatten genug Zeit. Und wir fuhren auf die Autobahn und standen im Stau. Vollsperrung. Wir hatten ungefähr 3 Stunden eingeplant und standen fast 2 Stunden im Stau. Also das war katastrophal. Und irgendwie haben wir es gerade noch so geschafft. Also der letzte Aufruf kam, ist er irgendwie noch ins Flugzeug reingekommen. Die haben ihn also noch mitgenommen. Er hatte wirklich Glück gehabt. Wenn Gott die Tür zuschließt, dann gibt es keine Möglichkeit mehr. Und dieses Tür zu schließen, das können wir an 2 Dingen festmachen. Das ist einmal unser Tod. Wenn wir sterben, dann gibt es danach keine Möglichkeit mehr, zu Christus zu kommen. Entweder kommen wir heute, jetzt, zu Lebzeiten, oder es ist zu spät. Manche Religionen lehren, sie hoffen oder fürchten sogar, dass es eine Wiedergeburt, eine Reinkarnation gibt. Davon sagt die Bibel nichts, sondern sie sagt, es ist dir gesetzt, o Mensch, einmal zu sterben und danach kommt das Gericht. Es wird keine zweite Chance nach dem Tod geben. Der zweite Punkt, nach der Wiederkunft Jesu gibt es keine Möglichkeit mehr. Es kann sein, dass Jesus eher kommt, als wir sterben. Es kann sein, dass Jesus heute kommt. Und damit sollen wir Christen rechnen und wir sollen darauf hoffen, dass er kommt. Wenn Jesus gekommen ist, ist die Tür zu. Und wir sollten uns darüber bewusst sein. Es gibt dann keine Möglichkeit mehr. Wenn Gott die Tür zuschließt, dann ist es zu spät. Aber es ist noch etwas. Manchmal merken wir in unserem Innern, dass Gott uns ruft. Ich kann mir gut vorstellen, dass letzte Woche in der Predigt, als Manuel das sagte, heute ist der Tag des Heils, als er das verkündigte, dass sich vielleicht jemand angesprochen gefühlt hat und er hat gesagt, komm doch zu Jesus, nimm die Gnade Gottes heute an. Und jemand hat gesagt, nee, heute noch nicht, ich verschiebe das auf ein anderes Mal. Und wir müssen den Ruf Gottes ernst nehmen. Wenn Gott uns ruft, dann sollen wir nicht sagen, ach, ich muss erst noch mein Feld bestellen oder mein Haus bestellen oder meine Äpfel ernten oder meine Schuhe bestellen oder was auch immer. Wir müssen den Ruf Gottes ernst nehmen, denn wir wissen nicht, ob wir nochmal die Möglichkeit haben, diesen Ruf Gottes zu hören. Deswegen, wenn du den Ruf Gottes hörst, dann antworte und komm, weil du weißt nicht, ob du noch eine zweite Möglichkeit hast oder eine dritte. Versuch nicht erst besser zu werden. Versuch nicht erst andere Dinge zu machen. Das Wichtigste ist, dass du mit deinem Gott ins Reine kommst und dass deine Sünden vergeben werden, dass du vor Gott gerecht gesprochen wirst. Und das ist das Wichtige. Wenn Christus ruft, dann komm. Ich hatte vor das letzte Mal schon zitiert, 2. Korinther 6, Vers 2. Das heißt, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir geholfen. Siehe, jetzt ist die angenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und so wie Gott Noah damals in die Arche gerufen hat, darf sich jeder aufgerufen fühlen, zu Christus zu kommen. Wenn du noch nicht zu Christus gekommen bist, dann komm heute. Komm heute zu Christus und lass dich retten. Lasst uns beten miteinander. Wir stehen dazu auf. Vater, vielen Dank für dein Wort. Und auf der einen Seite ist das so schrecklich, wenn wir das lesen von dieser Sintflut, wie du alle Menschen gerichtet und vernichtet hast. Und doch ist dein Gericht gerecht und was du tust, das ist richtig. Und dann können wir uns freuen über die wenigen Menschen, die du damals gerettet hast, um deinen Weg und deinen Plan weiterzuführen. Aber wir merken auch, Herr, wie wichtig das für uns ist. Wir sehen, dass du ein heiliger und gerechter Gott bist und dass niemand von uns aus eigener Kraft, aus eigenen Werken vor dir bestehen kann. Wir sind angewiesen auf deine Gerechtigkeit. Und vielen Dank, Vater, dass du deinen Sohn gesandt hast, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird, Vergebung der Sünden empfängt, neues Leben. Wir danken dir für deine Gnade und für dein Heil und dass du auch für uns dieses Heil bereithältst, dass du gesagt hast, wer zu dem Herrn Jesus Christus kommt, den wirst du und den wird er nicht hinausstoßen. Ich bete darum, Herr, dass jeder von uns diesen Schritt geht, gegangen ist oder gehen wird. Herr, wir danken dir für deine große Gnade. Wir danken dir für deine Liebe, die es ermöglicht, dass wir dir, dem heiligen Gott, aufgrund des Sühnopfers Jesu begegnen können. Danke, Herr, für deine Gnade. Amen.